Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren gepflegten Ausgabe des Podcastes Duck Tapes. Der Podcast, der sich um die klassische Duck Tapes Serie aus dem Jahre 1987 dreht. Mein Name ist Thomas Freitag und heute an meiner Seite begrüße ich meinen Namensvetter, den Thomas.
Hallo.
Und auf der anderen Seite begrüße ich den lieben Ron. Hallo, mein Lieber.
Hi, grüß euch.
Ja, es als wäre es gerade erst gewesen, hatte ich das Gefühl, wir würden schon zusammensitzen, etwas länger und über diese tolle Serie reden. Ne? wir sind mittendrin und wir nähern uns dann jetzt doch mal langsam dem Ende von Pilotfilm, der aus 5 Folgen besteht. Und heute besprechen wir die 4. Folge mit dem tollen Titel Im ewigen Eis. Thomas, ich glaube mich zu erinnern, dass du damals auch die Erstausstrahlung gesehen hast in der ARD, weil wir sind ja, glaube ich, hier die alten Säcke.
Genau, das werde ich wohl getan haben, ja.
Und bei dir, Ron, weiß ich es gar nicht mehr. Du hast es erst, du bist ja noch so blutjung, du hast es ja erst später gesehen, ne?
Ja, also ich habe es dann wahrscheinlich auf Super RTL irgendwann mal das erste Mal gesehen.
Ja, da haben Thomas und ich uns schon rasiert. Deswegen, nein. Ich komme gleich mit den Fakten um die Ecke, denn im Original heißt diese Folge Cold Ducks. Das ist ja wieder ein wunderschönes Wortspiel, wie in der Folge zuvor. Cold Ducks heißt ja einmal kalte Ente, was ja so ein Getränk ist. Aber Cold heißt auf Englisch auch Erkältung, wenn ich mich nicht irre.
Ja, ja, das stimmt.
Sehr schön. Es ist die Episode 4, Season 1, und written by sind dieselben Leute wie zuvor. Jim Magoon, Bruce Tocking und Mark Zasloff. Die Regie hat diesmal einen Terence Harrison geführt und der Production Code ist die 127. Und die US-Ausstrahlung, oder die Erstausstrahlung besser gesagt, immer noch der 18.09.1987, zusammen mit den anderen 4 Folgen. Deutsche Premiere war am 29.04.1989 in der ARD. Dann wurde diese Folge natürlich nochmal am 12.11.1987 als Einzelfolge in Amerika ausgestrahlt. Und bei uns war dann die Wiederholung am 7.12.1991 im Disney Club, auch hier mit der neuen Synchro für die Neffen und dem deutschen Titellied. Und ich bin der Meinung, ich habe damals alles gesehen, sowohl Erstausstrahlung als auch Wiederholung im Disney Club.
Ja, Disney Club habe ich, weiß ja, mit 91, doch, habe ich damals auch noch geguckt, also dementsprechend werde ich die da wohl auch nochmal gesehen haben.
Ja, da musst du mir nochmal auf die Sprünge helfen, welches Baujahr du bist.
82.
Du bist ja genauso alt wie ich, na also, dann deswegen, also mit 9, da habe ich noch Disney Club gesehen, na klar. Gibt es denn irgendwelche schönen Hintergrundinfos über diese Folge?
Genau, müssen wir jetzt eigentlich sagen, Cobra übernehmen sie, ne? Da ist natürlich Ron übernehmen
ihr
sie.
Ihr schielt jetzt hier beide schon wieder so in meine Ecke, als wüsste ich jetzt hier alles zu dieser Folge, die eigentlich also nicht unbedingt zu meinen Lieblingsfolgen zählt. Tatsächlich habe ich herausgefunden, dass der kleine Pinguin, der in dieser Folge eine, ja, man könnte jetzt sagen, nicht unbedeutende Rolle spielt, der heißt Skittles, das kleine Pinguinmädchen. Und das ist eine Anspielung auf die kunterbunten Smartie-ähnlichen Süßigkeiten, die es in den USA unter diesem Namen gibt, die lustigerweise alle sehr bunt sind und in verschiedenen Farben daherkommen. Und um verschiedene Farben und Schwarz-Weiß geht es ja in dieser Folge vom zentralen Thema her. Also eigentlich eine sehr passende Anspielung für diese kleine Episode.
Genau, die Skittles, die gibt's glaube ich auch bei uns mittlerweile zu kaufen, ne? In so kleinen Stückchen.
Ja.
Ich meine, ich habe sowas schon mal im Supermarkt
gesehen. Aber ich finde es witzig, dass du es sagst, weil natürlich habe ich jetzt beim Wiedergucken an diese Skittles gedacht, aber ich hätte die jetzt nicht in Verbindung damit gebracht, dass sie wirklich bewusst dafür gewählt wurden. Ja, es sind ja wie kleine bunte Smarties, du hast recht, ich kenne die auch. Und ich habe eigentlich gedacht, vielleicht ist Skittles auch irgendwie wieder so ein Wortspiel oder so, aber wenn du sagst, es ist wirklich diese Süßigkeit, die da verwendet wurde, ergibt es ja Sinn, finde ich super.
Also ich kann jetzt nicht hundertprozentig sagen, ob es wirklich von den Machern beabsichtigt war, aber es ist doch recht naheliegend und wie gesagt irgendwie auch ganz witzig und passend.
Anzunehmen, ne? Das Wort ist ja jetzt auch nichts, was du so im Sprachgebrauch hast, beziehungsweise das ist ja kein Wort per se im Englischen, ne? Das ist halt wirklich diese Eigenmarke Skittles, da muss jemand dran gedacht haben, weil ansonsten kommst du nicht auf die Idee, willkürlich dir irgendein Wort auszudenken und dann kommst du zufällig auf Skittles und das ist genau dasselbe wie dieses Süßigkeiten-Ding, was es reizt. Kann ich mir nicht vorstellen.
Und wenn ihr möchtet, können wir gleich schon in die Folge starten. Du hast es schon gesagt, Ron, es ist nicht deine Lieblingsfolge. Ich bin mal gespannt, weil, kann ich auch schon mal vorher schicken, für mich war das immer die schwächste Folge von dem Fünfteiler. Aber mal gucken. Wir erinnern uns, letzte Folge, Dagobert befindet sich auf dem offenen Meer in Richtung der Antarktis, um den zweiten Teil von der Karte zu suchen, die zum Schatz der goldenen Sonnen führt. Oder besser gesagt zum Tal der goldenen Sonne. Und wir setzen aber nicht bei Dagobert an in dieser Folge, sondern wir kehren zurück nach Entenhausen, nämlich in die Villa von Onkel Dagobert. Und da sehen wir, wie sich ja die Neffen inzwischen mit ihrer neuen Gouvernante Frieda und ihrer Enkelin Niki so zusammengerauft haben oder vielleicht eher auch nicht.
Die kümmern sich.
Ja, also wir werden Zeuge, was da inzwischen abgeht. Die Neffen sind nicht begeistert von den beiden und das wollen sie denen auch zeigen. Und sie machen ein, ja, kann man das eigentlich noch einen Lausbubenstreich nennen? Weil das ist ja schon, selbst für einen Cartoon finde ich schon sehr übertrieben, was da passiert. Ergibt natürlich im weiteren Verlauf der Folge noch Sinn, ich weiß. Aber das mit der Stimmgabel, was da jetzt passiert, fand ich immer ein bisschen albern.
Extrem albern, ja. Ich für Disney-Humor und Cartoon-Gags immer noch absolut im Rahmen und absolut brauchbar, aber ja, irgendwie doch auch ein bisschen drüber und schwierig nachzuvollziehen, dass das ausgerechnet Tick, Trick und Track machen. Und woher haben sie dieses Ding bitte? Also, woher haben sie es? Ich will es wissen. Ich will auch eins.
Eine Stimmgabel, die so funktioniert, ja, die hätte ich auch gerne. Da kannst du ja Einbrüche mit starten, ne? Stellst dich einfach nur vors Haus von der Bank, ne? Und dann lässt das Ding.
Wenn dein Nachbar mal wieder die Musik zu laut dreht, also das Ding, dong, steckst im Schlüsselloch.
Mit Stimmgabeln kann man doch ganz andere Sachen machen. Ich spiele aktuell Banishers, also mal ganz ernsthaft, damit kannst du dann einfach mal ins Reich der Toten eindringen, wenn du Bock hast.
Also wenn du Tote damit wiederbeleben kannst, dann sag Bescheid. Also ja, das ist so, jetzt wird es wirklich sehr cartoonesk und albern. Ja, also ja, weiß ich nicht, was ich dazu sagen soll. Irgendwie, es ist halt, sie aktivieren diese Stimmgabel, das ganze Haus fängt an zu vibrieren, alle Fensterscheiben zerspringen, die Bilder fallen von der Wand und so weiter. Aber Frieda ist ja nicht dumm, ne? Die weiß genau, wer das war. Und während sich die Jungs in ihrem Zimmer verbarrikadieren, geht sie dann dahin und will den Spieß umdrehen. Und so weit kommt es dann aber gar nicht, weil dann landet Quack mit dem Frachtflugzeug von Onkel Dagobert im Garten.
Weil er den Auftrag bekommen hat von Onkel Dagobert.
Genau, und Dagobert hat ja auch nicht unbedingt unbegrenzt Proviant dabei. Und das sieht man Quack auch an. Der ist ja wie so ein angestochenes Eichhörnchen. Ne? Der läuft ja da rum. Und packt alles ein, was nicht nied- und nagelfest ist, was Onkel Dagobert irgendwie gebrauchen könnten. Ne? Also, dann sieht man dem an, dass er Hektik hat.
Vor allem die Weihnachtsbaumbeleuchtung, ne? Da war doch sogar eine Christbaumbeleuchtung dabei. Die brauchen wir natürlich unbedingt auf Schatzsuche. Also, ich gehe nie ohne aus dem Haus.
Das könnte er gebrauchen. Oh, das auch. Ach, ich nehme einfach alles mit. Und ich finde aber, dass das Quack in dieser Folge mehr Quack ist als in der Folge davor. Also so jetzt ist er eigentlich so, wie wir ihn kennen im weiteren Verlauf der Serie. So in der Folge davor ist er noch so ein bisschen, weiß ich nicht, wie ich das beschreiben soll, aber hier ist er halt wirklich dieser so ein bisschen Tölpel und so den Kopf in den Wolken. Ja, also da war in der Folge davor noch relativ selbstbewusst.
Und auch loyal.
Ja, loyal ist er immer. Das muss man ja sagen. Ja, genau. Und es muss alles schnell gehen. Also er nimmt diesen ganzen Kram, ballert das Flugzeug voll und die Neffen sehen jetzt die Chance, sich an Bord zu schleichen, um weiterhin auf Schatzsuche mit ihren Onkel zu gehen. Und Niki ist aber so neugierig, dass sie den Jungs hinterherläuft und dann auch sich in dieses Flugzeug schleicht. Ja, und Frieda, die geht einen Schal holen für Onkel Dagobert, weil den kann er ja gebrauchen, da ist er kalt, wo er ist. Und man sieht dann, während Quack abhebt, Niki am Fenster und ja, Frieda kann sich gerade noch auf einen Reifen von dem Fahrgestell, ja, wie sagt man,
stürzen.
Genau, gelangen. Also im Prinzip alle gehen mit. Wo ist eigentlich Johann? Wäre eigentlich schön, wenn der noch da gewesen wäre und gesagt hätte, so geil, ich habe das Haus für mich alleine. Soweit kommt es aber nicht. Und das Flugzeug hebt ab und Quack merkt, er kann sein Fahrgestell nicht einfahren. Und dann geht er da halt hin und da finde ich auch sehr schön, er ist so ein Gedanken und Niki spricht ihn dann an und dann sagt er, nein, keine Autogramme jetzt.
Hier Hintergrund, das haben wir übersprungen. Warum die Jungs sich hier an Bord versteckt haben, ne? Die haben natürlich gequengelt, sie möchten mit. Quack hat das aber abgelehnt. Ne? Er muss ja nur Zeug holen für Onkel Dagobert und die Kinder wären hier gar nicht erwünscht.
Genau. Quack entdeckt dann Frieda, wie sie da an dem Reifen vom Fahrgestell hängt und zerrt sie am Schal, den sie sich umgebunden hat, in den Raum hinein und ruft auch noch, bloß gut, dass sie einen Schal umhat. Ja, und Frieda ist natürlich extrem erbost und fordert Quack auf, das Flugzeug sofort umzudrehen und dass er sie und die Kinder wieder zurück in die Villa bringt, aber dann sagt er halt, ich kann nicht, ne, Dagobert ist halt, der hat nicht mehr so viel Reserven und irgendwann wird auch das Peilsignal ausgehen und dann ist er erledigt. Das heißt, ich muss mich beeilen. Also, sie fliegen nicht zurück, im Gegenteil, die ganze Sippe ist jetzt auf dem Weg in die Antarktis.
Absolut nachvollziehbar. Für Cartoon.
Und ich finde auch schön, wenn sie in der Antarktis ankommen, wie das Flugzeug so einfach vom Himmel fällt, so bam, ab in den Schnee. Also
keine Bruchlandung, oder?
Ja, so halb, ne? Also so, ja. Er landet ja so auf dieser Schneewehe und es macht ein, ich sag mal so, es macht ein lautes Geräusch. Aber wir brauchen das Flugzeug ja noch, ne? Also so viel Bruchlandung können wir nicht machen, weil es wird ja nochmal wichtig, ne?
So, ja, wir sind an Bord des Flugzeuges und fliegen Richtung Arktis. Dort landet man und ja, eine der ersten Aktionen, die sie vor Ort machen, das Frieda ist es, ne? Frieda, die das kleine Pinguin-Mädchen vor einem Walross rettet. Ich weiß gar nicht, mit was haut sie? Hat sie einen Schirm dabei?
Nee.
Sie haut das Ding ja mit irgendwas.
Sie lockt es mit dem Schal, den sie für Dagobert angepackt hat, weg, weil der funktioniert.
Ach so, ja, ja, hier, Tor, ja,
ja,
ja, Tor,
der
Tor,
funktioniert ja, ja, jetzt wie so, ein, wie so ein Tuch beim Stierkampf. Ja, das wird später nochmal wichtig. Ja. Quack sagt eigentlich, ich rette euch, aber dabei gerät er selber irgendwie in das Schlauchboot, was dieses Walross hinter sich herzieht, in dem Dagobert der ursprünglich war. Und dann sagen die Neffen so widerwillig, ich glaube, die brauchen unsere Hilfe, die schaffen das hier nicht. Und durch einen Trick können sie dann das Walross überlisten, ja. Alle sind dann erstmal mehr oder weniger gerettet. Aber Tick, Trick und Track strahlen halt wirklich diese Ablehnung gegenüber Frieda und Niki weiterhin aus. Aber Frieda macht ja dann auch einen wichtigen Vorschlag und sagt, naja, warum verfolgen wir denn nicht die Spuren von dem Walross? Weil das hat dann nämlich auch diesen Peilsender von Dagobert oben. Und sie denken dann, wie sollen wir den denn finden? Na gut, wenn wir die Spuren vom Walross verfolgen. Und dann sagen die so, gute Idee, Frieda. Und stellen fest, so blöd ist sie wohl doch nicht.
Ja, davon lebt ja die ganze Folge, dass sie unterschätzen die ganze Zeit von Anfang fast durchgehend bis zum Ende und Frieda immer wieder Momente bekommt, in denen sie glänzen darf. Das ist eigentlich so der ganze Dreh- und Angelpunkt von dieser Episode. Ansonsten passiert auch gar nicht mal so viel.
Das stimmt.
Schneebälle fliegen durch die Gegend, ja.
Eigentlich dient die Folge in erster Linie, dass Frieda als neuer Charakter akzeptiert wird.
Sogar noch mehr als Niki, würde ich sagen.
Ja, Niki ist auch so ein Ding. Ich meine, guck dir die neuen DuckTales an, hier die Reboot-Serie. Da ist es mir schon fast zu viel, Niki, wenn ich ehrlich bin. Was ja auch so dem Zeitgeist geschuldet ist. Junges, selbstbewusstes Mädchen, was alleine klarkommt. Und die Niki in der Serie ist halt dieser Stereotyp. Kleines, süßes, unschuldiges Mädchen mit ihrem Teddybären. Und hat auch ihre Momente, sehr oft sogar. Aber, ja, auch, eigentlich auch in dieser Folge. Aber dieses Klischee ist halt einfach, ja, ist das, da muss ich sagen, das ist wirklich sehr schlecht gealtert.
So ist es. Ich habe auch gelesen, das kann ich allerdings gar nicht verifizieren, weiß nicht, wie ihr das seht, dass man wohl anfangs auch darüber gesprochen hat, Dicky, Ducky und Ducky, also die drei kleinen Nichten von Onkel Dagobert oder von Donald aus den Comics, zu beleben und die in die Serie zu packen, aber dann hätte man sechs kleine Entenfiguren, die ganze Zeit über den Bildschirm wuseln und es wäre wohl zu viel Animationsarbeit gewesen und deswegen hat man sich dann Niki ausgedacht, also eine zentrale Mädchenfigur, die die Charaktere Dicky, Ducky und Ducky in sich vereint, aber ich weiß nicht, ob das stimmt oder ob das wirklich der Hintergrund von ihrem Charakter ist. Ich wage es irgendwie zu bezweifeln.
Das wäre aber auch zu viel, wenn du da sechs von diesen kleinen Enten hast, ne? Also die drei sind ja funktionieren ja schon mehr als Einheit, wobei sie ja hier so leicht individualisiert sind, ne? Also in der neuen Serie natürlich deutlich mehr. Aber sechs davon, ne, das wäre zu viel.
Das ist bestimmt bloß ein Gerücht.
Na, wobei, das mit der Animation, das könnte ich mir schon vorstellen, dass das zu viel Arbeit ist. Und man muss ja irgendwo sparen.
Dann hätte man aber auch keine Frieda, ne?
Genau, die gibt's nur zusammen. Aber Dicky, Ducky und Ducky kommen ja später nochmal auf die Leinwand, nämlich in den Drei Caballeros in der Animationsserie. Da haben sie ja ihren ersten richtigen Auftritt. Ich glaube, Mickeys Clubhouse oder so, hingen sie da auch mal ab? Weiß ich gar nicht, aber ich glaube nicht.
Dieses Mickeys Clubhouse, meinst du das von 2001?
Ja.
Da war ich dann schon zu alt dafür. Also das hat mich dann nicht mehr gecatcht. Und das sind auch so Sachen, die ich dann nicht mehr nachgeholt habe.
Das ist schade.
Ja, zu der Zeit kamen ganz andere Sachen, ne? So Darkwing Duck und Graf Duckula. Das.
Ja, jetzt hier in der Zeitspanne, wo DuckTales entstanden ist. Ne? Und bei mir hat es ja dann doch so ab Mitte der 90er aufgehört, spätestens hier mit Quackpack. Also Quackpack ist ja wirklich aus heutiger Sicht immer noch eine Frechheit, wie ich finde. Das ist
auch fürchterlich,
Das ist eine ganz furchtbare Serie. Also gibt's bestimmt ihre Liebhaber für und keine Ahnung, aber ich kann mit der überhaupt nichts anfangen. Ja gut, also, warte mal, jetzt muss ich mal kurz gucken, wo wir stehen geblieben sind.
Bei dem Schlauchboot.
Ja, sie folgen den Spuren vom Walross, genau, und finden dann die Höhle mit dem, hier in dem Transkript steht, mit dem einem Zeichen vom Onkel, das natürlich, es hat ein großes Dollarzeichen da reingeritzt. Ja, also mehr als offensichtlich, dass Onkel Dagobert hier vorbeigekommen ist und ja, man dringt in die Höhle ein, es ist aber dunkel und Quack kommt auf die glorreiche Idee, ne? Wir haben die Trotteligkeit ja vorhin schon mal angedeutet, kommt dann auf die Idee, eine Leuchtrakete zu zünden, was den ganzen Eingang dann versperrt. Na, die Neffen werden dann getrennt und das Pinguinmädchen hier, ich glaube, sie stellt sich dann auch vor, ne? Nachdem sie dann irgendwie dem Einsturz entkommen sind.
Was? Vögel können sprechen? Das glaube ich nicht. Das
ist mir, nee. Du kannst ja sprechen, genau. Die Enten können ganz normal reden, aber dass ein Pinguin reden kann, das geht ja gar nicht.
Nee.
Ja, das ist halt alles so, auch dieses mit der Leuchtrakete in der Höhle zünden. Ja, das also hier, das meine ich ja damit, jetzt Quack ist jetzt eigentlich in seiner Rolle drin und weiß ich nicht, also.
Na, aber es funktioniert. Es ist effektiv und es hat viele bunte Farben.
Genau. Was ich da ganz süß finde, weil Quack ja zu blöde ist, auf dem Eis sich zurechtzufinden, dass die Jungs dann so sagen, warte, wir helfen dir und wie sie dann auf ihren Watschelfüßen Schlittschuh laufen, mehr oder weniger. Das fand ich eigentlich ein süßes Detail.
Müsste Quack ja eigentlich auch können, ne? Er hat ja auch entsprechende Füße.
Aber er hat Schuhe an, oder was es ist.
Aber er kann ja auch nicht schwimmen.
Kann er nicht schwimmen? Das ist aber erst später, ne? Ist das nicht hier in der Seeschlangenfolge?
Richtig, das lernt er erst später, ja.
Ah, stimmt. Dann kriegen sie ja so ein Badge dafür, ne?
Exakt.
Ja, auf jeden Fall, sie werden getrennt. Also Frieda, Niki und der Pinguin bleiben zurück. Und auf einer Eisscholle treibend werden sie dann halt hier die Jungs und Quack in eine Stadt von Pinguinen, die bewohnen, geschwemmt. Die Bewohner sind aber nicht sehr, sehr nett, sagen wir mal so. Also kaum sehen die, fallen sie über sie her und machen sie nackig, im wahrsten Sinne des Wortes.
Genau, wir erfahren auch direkt, worum es hier dann auch geht. Ne? Onkel Dagobert sitzt nämlich in der Zelle nebenan und ja, er ist da auch, nee, er hat wieder was an. Sie haben ihn ja dann hier diese braunen Pelzdinger gegeben. Ne? Sie laufen ja nicht nackt rum, sonst würden sie ja erfrieren. Aber die ganzen Dinger, die sie an sich hatten, die Farben haben. Skittles wird das gleich auch nochmal erzählen.
Na, sie sitzen alle nur noch im Unterhemd da. Ne? Also,
im Unterhemd, genau.
Genau.
Genau, ja.
Das ist aber ganz witzig gemacht, weil wenn die Pinguine sie mehr oder weniger nackig machen, dann sagt Quack ja auch so, was bilden sie sich denn ein zu dem ja offiziell Bürgermeister von den Pinguinen, so sieht er jedenfalls aus, trägt Dagoberts Zylinder, hat sich Quacks Mantel angezogen und dann sagt er ja auch so, ja glauben sie etwa, ich habe Angst? Und dann sagt er, ich kenne Dagobert Duck, ich bin sein Pilot. Und dann, ach, sie kennen diesen Herrn Duck? Und dann sagt Quack, wir sind wie Brüder. Schnitt, sie werden ins Gefängnis geschmissen.
Ja, wir sind wie Brüder, ist doch geil.
Generell, wir sind wie Brüder. Wir haben ihn einmal gesehen, jetzt die Folge davor. Es ist sehr, sehr schön. Und ja, Dagobert sitzt halt in der Zelle nebenan und sie können sich aber trotzdem irgendwie ja, durch so einen Spalt unterhalten. Und dann sagt er halt, er kam hier an, ihm ist genau das Gleiche passiert. Sie sind über ihn hergefallen, sie haben ihm seine Kleidung weggenommen und auch seine Schatzkarte.
Wobei er die ja vorher gesehen haben muss. Sie haben ihm ja haben ihn ja im Museum dann schlussendlich festgesetzt, wo die Pinguine ihr Allerheiligstes aufbewahren und eben auch die hälftige Schatzkarte, wie wir dann später rauskriegen.
Ja, ja, an der Stelle berichtet Dagobert aber darüber, dass sie ihm ja seine Hälfte der Karte weggenommen haben. Ne? Ja. Um nichts anderes geht es ja an der Stelle. Ne? Genau. Dass er die andere Hälfte gefunden hat, das kommt in dem Moment gar nicht zur Sprache.
Ja, und das haben wir übersprungen, denn während die in dieser Stadt angekommen sind und ins Gefängnis geworfen wurden, sagt ja die Skittles, in unserer Welt spielen Farben eine große Rolle. Weil es ist ja eine Welt aus Eis, das heißt, es gibt entweder nur weiß oder schwarz. Und deswegen freut sie sich auch so sehr über den Schal, den ihr Frieda inzwischen geschenkt hat. Farben sind was sehr, sehr Besonderes. Und ja, Ron, du hattest das, glaube ich, schon letzte Folge gesagt. Das ist der Schatz, den es in dieser Folge zu heben gibt, nämlich Farben.
Genau, das hatte ich angewähnt, ne, dass es ja um den Schatz hier im anderen Sinne geht. Ne. Hier sind Farben einfach hoch geschätzt. Die werden nicht nur geschätzt, die werden dann auch eingeschlossen im Eis. Das passiert mit allen Sachen, die irgendwie farbig sind, außer Dingen, die du jetzt tragen kannst. Ne. Wie gesagt, der Oberpinguin hat ja jetzt auch zum Beispiel einen Zylinder auf und sowas. Mhm. Ja, und den Mantel. Aber alle anderen Sachen werden im Eis eingeschlossen. Das ist später nochmal wichtig.
Das geht ja auch so super einfach, ne? Die haben doch so einen Wasserstrahl und halten es einfach dahin und spritzt Wasser raus und es friert sofort ein.
Ja. Cartoon-Logik halt, ne? Es ist ja auch dann hier, dass die Neffen sagen ja dann, Frieda ist noch und die ist noch frei und Dagobert sagt, oh super, dann besteht ja noch Hoffnung und die Neffen sagen wie, naja, ich glaube nicht, dass die uns retten kann. Also sie halten immer noch sehr, sehr wenig von Frieda. Aber die ist nicht so dumm, wie man denkt. Die gehen jetzt erstmal zu dem Pinguinmädchen nach Hause, ja, das echt schön ist. Davor treffen sie aber noch auf ein riesiges Walross, das komplett im Eis eingeschlossen ist. Also kindgerecht ist es wie in einem Eiswürfel dargestellt. Man weiß als erfahrener ja, Zeichentrick-Zuschauer natürlich, oh, das wird nochmal wichtig. Ne? Das zeigen sie uns nicht einfach nur so nebenbei. In Skittles Haus angekommen, verkleidet sich Niki erstmal als ein Pinguin, zieht sich da so ein kleines Fräckchen an und wird geschminkt. Dann ist noch ganz süß, dann kommt ja noch die Mutter von Skittles rein und freut sich, dass ihr Mädchen endlich mal eine Freundin gefunden hat. Und beim Rausgehen sagt sie so, irgendwann wird sich dieses arme Kind den Schnabel richten lassen müssen.
Und das fand ich schon immer so brutal, ey, wenn du darüber nachdenkst. Du wirst da eingespannt irgendwie in so eine Maschine mit der Schnabel so gebogen, dass du aussiehst wie alle anderen anthropomorphen Pinguine in dieser Welt.
Ja, musst du dir mal vorstellen, was das für eine Zahnspange sein muss.
Ja. Und dann finde ich auch sehr schön, weil Frieda dann sagt, ich begebe mich jetzt auf die Suche nach den Kindern und Quack und ihr bleibt hier. Und dann sagen die beide wie aus einem Mund, natürlich bleiben wir hier. Und da sagte immer der Erzähler auf der Hörspielkassette, natürlich bleiben sie nicht da. Und das fand ich immer schön.
Ich habe einen Plan. Ihr bleibt hier, während ich versuche, die Mäntel der anderen zurückzuholen.
Natürlich bleiben wir hier.
Natürlich bleiben sie nicht da.
Das ist schon sehr süß gemacht. Gerade weil die beiden sich ja auch recht ähnlich sind. Also nicht unbedingt gesellschaftlich so akzeptiert und so viele Freunde haben. Das muss man ja von Niki an der Stelle leider auch noch sagen, dass sie ja auch mit den Jungs noch nicht so gut zurechtkommt wie später. Also die beiden schon ganz gut zusammenpassen, hier die kleine Skittles und Niki.
Genau, passt ja auch charakterlich, ne? Also sind beide ja mehr oder minder Außenseiter. Wir wissen ja nicht, wo, ne? Also Frieda ist ja mit Niki aufgetaucht. Wir wissen ja nicht, wie es um die sonst besteht. Ne? Kommen die weit weg, haben die vorher schon in Entenhausen gewohnt, sind die neuen Entenhausen. Aber so wie wir das bisher, das Wenige, was wir von Niki kennen, ist sie ja auch eher allein in der Dachschen-Gesellschaft auf jeden Fall. Ne? Und dementsprechend haben die beiden natürlich etwas gemeinsam.
Genau, das ist so dieses typische, die Außenseiterrollen, die sich zusammenrotten und gemeinsam das Abenteuer erleben. Und ja, das kommt aber am Ende, ich will schon mal vorgreifen, nicht so raus. Also am Ende dieser Folge zumindest ist ja Frieda mehr akzeptiert als Niki. Wobei Niki für den Zuschauer natürlich viel macht. Aber ich finde nicht, dass die Jungs am Ende diese Lektion gelernt haben.
Das stimmt, das sehe ich auch so.
Es ist schon so ein bisschen eine Charakterfolge, So, also das, was da passiert, ist schon eher so ein bisschen klassisches Abenteuer, sage ich jetzt mal. Aber also, das meinte ich ja damit, so irgendwie die Truppe fügt sich mehr zusammen. Ne? Also, dass hier halt die neuen Figuren und die alten bekannten Figuren zu einer Einheit zusammengeschmelzt werden. Und das finde ich, das haben sie schon ganz gut gemacht. Ja, wie man die Geschichte jetzt selber findet, ja, können wir am Ende nochmal drüber reden.
Das stimmt. Genau, Frieda ist ja abgedampft, die sucht die Klamotten der Gefangenen. Skittles hat das natürlich erzählt, ne, dass man denen auch die Klamotten weggenommen hat. Na, die Klamotten findet sie ja, sie kommt ja dann auch in die, ich weiß gar nicht, das mit der Karte, das erzählt Skittles, ne, dass sie im Museum ist, da werden alle wichtigen Dinge hingebracht. Das ist so Zwischenszene dann, während Frieda dann zu den Jungs geht und sie dann mithilfe der Stimmgabel befreit, na, also die befreit nicht nur die Jungs, sondern auch natürlich Onkel Dagobert und Quack, ne, die kriegen ihre Klamotten wieder. Auch interessant, warum, wo waren denn diese Klamotten? Ne? Also von wegen, wir haben vorhin gesehen, der Bürgermeister hat sich noch die Jacke genommen und den Zylinder, warum sie jetzt die anderen farbigen Klamotten wieder irgendwie verteilt haben, dass die Leute tragen können oder ins Museum gebracht haben und da dann auch in Eis eingefroren sind, weiß ich nicht. Warum die irgendwo rumliegen und Frieda die einfach mitnehmen kann? Keine Ahnung.
Es wird nie gesagt, aber ich könnte mir schon vorstellen, nach meiner Interpretation, dass im Museum nur die Gegenstände landen, die keinen Nutzen haben für die Pinguine. Aber so der nette Zylinder von Onkel Dagobert oder die gefütterte Jacke von Quack, die gibt ja was her nach außen hin. Also deswegen kleiden sich die Pinguine damit auch dauerhaft. Und so eine nutzlose Schatzkarte, die kann man ja schon mal im Museum verschimmeln lassen.
Ja, aber die ist ja ein Exponat, ne? Also die wird ja ausgestellt. Und das sind ja auch Skittles und Niki, die ins Museum gehen. Und wird ja nochmal später wichtig, ja, wie das dann gelöst wird. Und Frieda ist ja so auf eigene Faust unterwegs. Und ja, wie sie jetzt an die Klamotten kommt, das erfahren wir nicht. Spielt auch keine Rolle. Vielleicht gibt es ja irgendwo so, weiß nicht, so ein Altkleiderfundus oder so.
Hütchentrick.
Ja, genau. Ja, oder vielleicht hat sie ein Techtelmechtel mit dem Bürgermeister gehabt, weißt du. Das sehen wir alles nicht, ja. Und ja, das ist auch so ein bisschen faul, beziehungsweise auch wieder Cartoon-Logik. Ne? Also irgendwie hat sie es geschafft. Und am Ende können sie dann sagen, boah, die ist ja doch gar nicht so schlecht. Ja, die ist ja doch eine nette. Dann kommt ja der eigentliche Trick. Sie hat die Stimmgabel dabei und damit schafft sie es, alle aus dem Gefängnis zu befreien. Denn wir haben ja schon gesehen, welche Wirkung diese Stimmgabel hat. Die lässt Häuser komplett einstürzen, so auch in diesem Fall. Und als ich es jetzt wieder mit meinen erwachsenen Augen gesehen habe, habe ich so gedacht so, na gut, das ganze Haus bricht über denen zusammen, die müssten eigentlich tot sein. Also, wenn so Tonnen von Eis über mich zusammenstürzen,
ja. Ups.
Ja, ups, ja. Ich dachte auch nur so, krass.
Ja, komm, nee, eigentlich, nee. Es ist nicht wirklich glaubhafter. Aber immer in der Cartoon-Logik witziger anzusehen als in der Villa der Ducks am Anfang.
Das stimmt. Aber leider hat ja die Stimmgabel noch einen anderen Nebeneffekt, nämlich das eingefrorene Walross kann aus seinem Eisblock entkommen. Und ja, das ist so. Das ist jetzt wirklich so, irgendwie die ganze Folge über hatten wir keine richtige Bedrohung. Jetzt wird da nochmal, ja, so ein Gegner aus dem Hut gezaubert. So. Jetzt war eigentlich das letzte Drittel, wenn wir ehrlich sind, ne?
Ja, jetzt geht's ja Schlag auf Schlag. Was man dazu sagen muss, wir haben natürlich vorhin gesagt, ne, wir haben ein prähistorisches Walross gesehen. Das ist natürlich prähistorisch, ne? Also das ist riesig, riesig, riesig groß, ne? Also das ist kein 0815 Walross wie vorhin das Vieh, was Onkel Dagoberts Floß da nur dabei hatte. Das ist riesig.
Das ist das Oma-Walross von dem Kleinen vom Anfang.
Genau. Der Ur-Ur-Ur-Urgroßmutter.
So ist es ja schon schlüssig, weil man hat schon Walross gesehen und auch gemerkt, wie es drauf ist. Und deswegen müssen sie jetzt auch nochmal einen draufsetzen und wir machen es einfach noch größer und noch gefährlicher. Quack wird von Dagobert aufgefordert, das Flugzeug aufzuwärmen und Dagobert plant mit der Stimmgabel die Karte aus dem Eis im Museum zu holen. Aber sobald sie dort ankommen, kommen dann die Pinguine mit so einer Art Panzer an, also die haben so kleine Iglus, die Schneebälle werfen können. Und da will er erstmal mit den Jungs ins Museum fliehen. Dort stoßen sie auf Niki und Skittles. Plötzlich laufen alle Pinguine davon, denn jetzt taucht das Walross auf, zerstört das Museum und damit auch Dagoberts Hoffnung, die Karte herauszuholen. So, die Neffen machen jetzt denselben Trick wie Frieda am Anfang, indem sie mit dem Schal, hier so wie so ein Stierkampf, das Walross weglocken und zum Flugzeug rennen. Frieda, Dagobert und Niki und Skittles fliehen jetzt vor größeren Pinguinen. Also da kommt auf einmal so ein Schlägertrupp an, kann man sagen, ne? Die einfach mal doppelt so groß sind. Und hier ein sehr wichtiger Moment für die ganze Serie, denn Niki sieht ja Dagobert noch und dann sagt er, nenn mich Onkel Dagobert. Und von da an darf Niki auch Onkel Dagobert zu ihm sagen.
Sagt sie das nicht gleich erst, nachdem Niki sich behauptet hat? Ne, also sie fliehen ja zum Flugzeug, was natürlich nur möglich ist, weil das Walross natürlich einen Riss in den ganzen, in das ganze Eis reißt. Ne? Wir haben ja vorhin gesehen, die sind ja abgeschnitten worden von draußen, nachdem Quack die Leuchtrakete abgefeuert hat. Dementsprechend gab es erstmal kein Entkommen, aber das Walross, das wütet daran. Und es gibt einen Weg wieder nach draußen. Und das mit dem, dass Niki ihn duzen darf, ne, das kommt ja gleich erst. Ne? Sie werden ja dann aufgepickt im letzten Moment von Quack auf so einer Klippe. Und an Bord des Flugzeuges ist es ja dann so, dass Niki dann, ne, also Onkel Dagobert ist ja traurig, dass er die zweite Hälfte der Karte nicht hat. Und Niki dann sagt, sie waren im Museum und sie hätte die Karte mit ihren Buntstiften abgemalt und erst daraufhin bietet Onkel Dagobert ihr das Du an.
Ich lasse die Folge gerade nebenbei laufen, während wir hier reden und gerade kam die Stelle, Niki macht ihn auf diese Kaiserpinguine aufmerksam und sagt Mr. Scrooge und er sagt, nenn mich Onkel Dagobert und dann rennt er mit den Kindern weg. Ja, das ist an der Stelle. Und dann trifft er ja auf Frieda, hat die beiden Kinder unterm Arm und wieder einer von meinen Lieblingssätzen. Frieda sagt, sind sie noch hinter uns her? Und Dagobert dreht sich um und, boah, das müssen sie wohl. Ich spüre ihren Hauch im Genick.
Sind sie noch hinter uns her?
Ah, das müssen sie wohl. Ich spüre ihren Hauch im Genick.
Das ist auch großartig, ja.
Ja, und da kommt das Walross und es kommen die Pinguine und die schneeballwerfenden Iglus und die Schlägertrupp-Pinguine und ach komm, also alle sind hinter den her.
Es ist ein bisschen viel, ne? Es ist einfach zu viel, finde ich. Apropos Walross, das drängt die Truppe an den Rand einer Eisklippe. Und bevor sie hinunterstürzen oder das Walross sie verspeist, da kommt Quack mitsamt dem Frachtflugzeug daher, schnappt sich die gesamte Gruppe im Flug, einschließlich des prähistorischen Walrosses. Und bevor das Walross seine Stoßzähne überhaupt in jemanden bohren kann, aktiviert Dagobert einen Alarm, wie so eine Art Feueralarm, sage ich jetzt mal. Ne? Die Luke vom Frachtraum öffnet sich. Das Walross stürzt hinunter in den Ozean, wo es erneut in einen Eiswürfel eingeschlossen wird. Also die Gefahr ist innerhalb von weniger Sekunden gebannt.
Genau, interessant. Ist das nicht so, dass ne, der Alarm ertönt ja und das Walross hört, das ist irgendwie geräuschempfindlich, glaube ich. Ne? Das hält sich doch die Ohren zu. Ne, und deshalb kann es sich ja nicht mehr halten.
Ja, du hast recht. Du hast recht, es passiert. Und witzig auch, wie hoch dieser Alarm angebracht ist. Ich habe mich gefragt, wie sind die da überhaupt hochgekommen? Weil das ist so weit oben, da führt doch keine Leiter hin und die klammern sich da irgendwo fest. Und jetzt wird es nochmal rührend, denn man hat ja Skittles an Bord und die möchte natürlich auch wieder zurück zu ihrer Familie. Und jetzt ist der Moment, wo auch Tick, Trick und Track sagen, ohne Frieda und der Stimmgabel hätten wir das nie geschafft. Und sie guckt errötet in die Kamera, weil sie sich so freut. Und Niki wird auch gefeiert. Jetzt kommt das nämlich, sie haben die Schatzkarte abgemalt mit Hilfe der Buntstifte. Und wenn man sich jetzt von Skittles verabschiedet, darf sie erstens die Buntstifte mitnehmen, den Schal darf sie behalten. Und die Neffen basteln ihr noch ganz schnell einen Fallschirm, der auch aus bunten Farben besteht. Und während das Mädchen dann runtersegelt zu ihren Kollegen und Familien, sagen sie, ich glaube, das, was sie da jetzt hat, wird sie zum beliebtesten Pinguin aller Zeiten machen. Denn wir wissen ja, Farben sind sehr beliebt und die kann sich jetzt vor Farben nicht mehr retten.
Genau, das verraten sie auch keinem. Ne? Sie machen ja noch einen auf Geheimniskrämer. Ich glaube, Niki fragt doch irgendwie nach, was sie denn da irgendwie ihr gegeben haben oder sowas. Ne? Und daraufhin sagen sie ja, die wird die beliebteste Pinguinin dann überhaupt werden. Und dann sieht man dann, wo sie dann runterfällt. Ne? Und der Fallschirm geht auf und der ist halt in allen Regenbogenfarben. Öffnet sich und ja.
Und die letzte Einstellung ist, wir sehen, wie das Flugzeug in die Sonne fliegt und da Quack fragt, Wo soll es denn hingehen, Herr Duck? Nehmen Sie Kurs zum Tal der goldenen Sonne. Fortsetzung folgt.
Ja, kurz und schmerzlos.
Was man natürlich jetzt nicht sieht nach dem Abspann ist, dass ja die Pinguine, es gibt ja nur zwei Möglichkeiten, entweder sie machen Skittles zur neuer Bürgermeisterin, das halte ich aber für unwahrscheinlich. Ich denke eher, sie besprühen sie mit Wasser und stecken sie ins Museum. Aber das läuft nach den Credits, das seht ihr nicht.
Das ist aber nicht Disney-gerecht.
Naja, okay, sie hat die Sachen ja an, ne? Also die kann man ja auch wegnehmen, würde man das wollen, aber ja, glaube ich
nicht. Ja, aber es ist doch eine schöne Botschaft, ne? Dass die Außenseiter am Ende triumphieren können. Ja, auch wenn es natürlich von außen kommt, ne? Und
genau.
Die wahre Stärke kommt nicht von innen, sondern eigentlich mit so ein bisschen Schummeln, ne? Aber es ist trotzdem eine schöne Botschaft. Also ich finde es okay.
Absolut, absolut. Und wenn man in den originalen DuckTales auch ein bisschen mehr auf Kontinuität geachtet hätte, was man ja teilweise bei manchen Figuren gemacht hat, hätte ich es auch nicht schlecht gefunden, wenn man Skittles nochmal neu wiedergesehen hätte. Oder wenn man zumindest erwähnt hätte, ja, Niki hat eine Brieffreundin und sie schreibt immer zum Südpol. Wäre auch witzig gewesen. Aber die Figur ist dann verbraucht an der Stelle und haben beide davon profitiert.
Da ist aber auch, wenn man mal ehrlich ist, dieses Pinguin-Volk finde ich dann noch ein bisschen fragwürdig. Weil einerseits benehmen sie sich halt wie Wilde, ne? Also dass Fremde da auch sofort ausgezogen und beraubt werden und ins Gefängnis gesteckt werden. Gleichzeitig scheint es ja eine kultivierte Gesellschaft zu sein. Ich meine, sie haben es geschafft, Städte zu bauen. Sie haben irgendwelche Iglus, die aussehen wie Panzer.
Maschinen, ja.
Ja. Und es ist wohl möglich, Schönheitskorrekturen vornehmen zu lassen. Anhand der Mutter von Skittles hören wir das ja. Die sagt ja auch sowas wie, ich gehe zu meiner Pediküre. Also es scheint ja schon ein zivilisiertes Volk zu sein. Auf der anderen Seite benehmen sie sich halt wie Wilde und so wie Hillbillies.
Ja, das stimmt. Es passt irgendwie nicht hundertprozentig zusammen. Und es gibt ja auch eine Folge, die auch im ewigen Eis spielt, die dann später noch mal. Also da kommen wir sicherlich auch irgendwann mal drauf zu sprechen. Ich meine die mit Genghis Khan, mit der Krone von Genghis Khan.
Ja, mit dem Yeti, das meinst du, ne?
Mit dem Yeti. Und da ist das Ganze auch optisch ähnlich umgesetzt, würde ich sagen.
Aber da haben wir ja dann auch einen Barks-Klassiker als Vorlage. Und da freue ich mich dann drauf, wenn wir das hier weiterverfolgen, dass man dann auch irgendwann mal den Comic vergleichen kann. Das finde ich dann schön, weil hier haben wir ja keine Vorlage. Das ist ja richtig fürs Fernsehen geschrieben worden. Ich halte auch immer Ausschau nach so Barks-Verweisen, aber ich finde, der Pilotfilm hält sich da sehr bedeckt.
Apropos Barks, wir können in Zukunft irgendwann mal eine Verlosung machen. Ich habe so ein paar Dinger von ihm, es gibt ja diese englischen Ausgaben, die Hardcover, und ich habe ein paar davon doppelt, weil die erscheinen erst einzeln und dann kommen sie im Sammelschuber und natürlich hole ich mir dann irgendwann den Sammelschuber. Das heißt, ich habe so einzelne Dinger, so einzelne Barks-Teile von Uncle Scrooge und Dagobert und Onkel Donald habe ich übrig. Die könnte man mal verlosen.
Na, was hältst du denn davon? Weil ich erinnere mich, das hast du bei unserer letzten Aufnahmesession auch schon erzählt.
Das ist schon ein bisschen. Vorletzt, das ist schon was.
Ja. Lass es doch einfach, weil das wäre jetzt die Gelegenheit, am Ende dieser Folge, wenn die veröffentlicht wird, können wir das doch machen.
Genau, ja, dann unterhaltet euch gerade mal. Ihr könnt ja schon mal mit dem Feedback anfangen. Dann gehe ich ganz schnell währenddessen in den Keller und guck mal, wie viele es sind. Und dann können wir dann darüber sprechen, wie wir dann das was verlosen.
Aber ganz schnell, mein Lieber, ganz schnell. Ja. Feedback haben wir nicht, aber ein Fazit haben wir. Also, ich fange mal wieder an. Ich habe es, glaube ich, schon erwähnt. Es war für mich, war das immer die schwächste Folge vom Fünfteiler, beziehungsweise die uninteressanteste. Hab jetzt aber nochmal in der Vorbereitung für den Podcast so irgendwie so, sind mir ein paar Details aufgefallen und so zum Beispiel das mit dem, wie die Neffen da übers Eis, wie so Eiskunstläufer fahren, das fand ich irgendwie niedlich und ja, ich finde es irgendwie auch gut, wie die Truppe jetzt am Ende zusammenwächst und ich muss aber immer sagen, so eine Figur wie Frieda oder Niki waren jetzt nie meine Lieblingsfiguren, halt so ein bisschen uninteressant, aber auf der anderen Seite ist es schon, werden sie gut inkludiert. Da finde ich ja eher eigentlich die Neffen nervig, so irgendwie, die können ja nichts, die nerven nur. Ich meine, diese Bezeichnung, Niki ist ein Klotz am Bein und wenn dann Skittles kommt, noch ein Klotz am Bein, das ist schon ziemlich hart.
Sehr hart, ja.
Ja, das ist schon, also klar, je älter ich werde, umso sensibler wäre ich auch, habe ich das Gefühl. Und ich fand es immer ein bisschen kitschig. Aber irgendwie habe ich die Folge jetzt in der Vorbereitung doch noch mal ein bisschen lieber gewonnen. Ich würde jetzt 6,5 von 10 geben. Und noch mal der Vergleich. Die Folge hat auf IMDb 7,7 Punkte, was ich jetzt auch nicht wenig finde. Deswegen kann man machen. Ich fände es jetzt auch nicht schlimm, wenn man diesen Rerun macht, wenn man sie weglässt. Also, keine Ahnung. Es ist eine okaye Folge.
Ja, da schließe ich mich dir voll und ganz an. Ich würde sagen, wenn man die 5 Folgen in ihrer Gesamtheit betrachtet, diesen gesamten Pilotfilm, dann ist die Folge 4 schon diejenige, wo der Spannungsbogen inhaltlich nach unten geht, was die reine Schatzsuche angeht. Da war ja aber auch der Pegel gerade bei den ersten 2 Folgen sehr, sehr hoch angesetzt. Und es ist auch klar, dass er fürs Finale wieder deutlich nach oben geht. Vielleicht war das auch beabsichtigt, dass man daher diese Folge davor, diese hier im ewigen Eis, etwas abgeflacht hat. Andererseits ist es auch die Folge, ich glaube, das wolltest du auch so zum Ausdruck bringen, die Folge, wo der emotionale Höhepunkt erreicht wird, wo man richtig das Gefühl bekommt, okay, es sind jetzt Onkel Dagobert und die Neffen zusammengewachsen und jetzt kommen eben noch Frieda, Quack und Niki zusammen und die bilden jetzt dieses Kern-DuckTales-Team, was für 99 Folgen Bestand haben soll. Und jetzt ist alles so an seinem Platz, wo es hingehört. Wir haben Donald aus seinem Flugzeugträger, wir haben Daniel Düsentrieb in seiner Erfinderbude, wir haben Johann schon gesehen. Jetzt ist in diesem Pilot alles rund und diese Folge 4 ist eben sehr darauf bedacht, die Nebenfiguren in den Vordergrund zu rücken und dieses Emotionale, dieses Familiäre so zusammenzuziehen, was dann für die späteren Folgen einfach als Grundgerüst steht.
Da gebe ich dir recht. Vor allem auch die wichtigsten Bösewichte sind etabliert, nämlich die Panzerknacker, schon in Folge 1. Und in Folge 2 McMoney sagt, die einzige, die eigentlich fehlt, aber ich glaube, das wäre auch zu viel gewesen, die noch in diesem Pilotfilm unterzubekommen, ist Gundel Gaukelei. Ich glaube, das hätte man vielleicht auch geschickt hinbekommen. Aber trotzdem, so die wichtigsten Elemente sind jetzt etabliert für den weiteren Verlauf der Serie. Da gebe ich dir auf alle Fälle recht.
Genau, das werden wir ja sicherlich dann in unserer nächsten Episode im Detail besprechen, auch was die Bösewichte angeht.
Genau.
Was mir an Kontinuität aufgefallen ist, haben wir vorhin gar nicht so richtig drüber gesprochen. Woher kennt denn Quack eigentlich schon Tick, Trick und Track und Frieda?
Habe ich mich auch erwischt bei den Gedanken, aber erinnere dich an die Folge davor, wenn die Neffen Dagobert den Rücken zudrehen, wenn er ihnen ins Gesicht sagt, sorry, ich kann euch nicht mitnehmen, aber euer Onkel, den kann ich mitnehmen. Und dann sind sie ja richtig sauer. Und da steht der goldene Kondor ja im Garten, beziehungsweise an diesem Brunnen, den Dagobert da auf sein Grundstück hat. Und dann sagt er ja auch noch, ihr werdet mir fehlen. Und dann betritt er den Kondor. Deswegen nehme ich mal stark an, Quack hat vorher da wahrscheinlich mal allen guten Tag gesagt und ist dann in den Kondor gegangen, um das Cockpit zu besetzen. Aber ich habe auch gedacht, weil er irgendwie, wenn er da Frieda reinhieft von diesem Reifen, von dem Fahrgestell, da erkennt er ja auch Niki und sagt, Niki, Mädchen, was machst du denn hier? Da bin ich auch drüber gestolpert, aber dann dachte ich, ach ja, na klar, die Folge davor, die sind in dem Garten gestartet mit dem Kondor.
Genau, also mit bisschen Interpretationsspielraum, so würde ich mir das auch zurechtbiegen. Das passt schon dann irgendwie.
Ja, das haben sie halt nicht animiert oder nicht untergebracht, ne? Vielleicht wurde es sogar gemacht und du weißt ja, aus Zeitgründen oder aus Kostengründen wurde es dann geschnitten. Aber das habe ich mir jetzt auch nochmal so erklärt. Ach, natürlich, die sind ja da gestartet, also müssen die sich ja kennen. Und Quack scheint ja auch eine bekannte Größe zu sein, was man ja auch in dem Dialog von Daniel und Dagobert gemerkt hat. Irgendwie, ja, sie meinen doch nicht, ne? Also der scheint ja schon so ein bisschen überregional bekannt zu sein.
Sie kennen sich ja scheinbar auch schon. Quack und Onkel Dagobert. Ist ja nicht so, als würde Onkel Dagobert ihn gar nicht kennen, sondern er reagiert ja gleich, als Daniel Düsentrieb sagt, naja, der ist fähig genug.
Ja, da gibt es doch so eine Folge ziemlich spät in der Serie, wo die, glaube ich, von ihrem ersten Abenteuer erzählen. Also wo Quack so ganz dünn ist, so ganz, ganz hoch redet. Da heuert er ihn an. Aber das kommt ja erst sehr spät in der Serie. Naja. Aber last but not least, Thomas, wir wissen deine Meinung noch nicht zu dieser Folge.
Ja, eher mäßig, ne? Ja, wir sehen hier, wie Frieda und Niki im Ansehen der Jungs und auch vom alten Herrn Duck in, ne, steigen. Wobei, ich würde ja jetzt nicht sagen, dass der irgendwie vorher eine schlechte Meinung von Niki und Frieda hatte, ne? Der war ja hellauf begeistert darüber, dass die hier umsonst arbeiten würde. Ne? Niki als Anhängsel, ne? Ich glaube, irgendwie großartig negative Erfahrungen hat er da jetzt auch nicht gemacht. Aber ja, natürlich, der Zusammenhalt, der hier gemacht wird, ja, ein bisschen over the top, ne? Das mit dem riesengroßen Walross, ja, das mit den Farben, ja, ne? Ihr habt es gerade auch schon erwähnt. Ist natürlich einerseits merkwürdig, dass sie da irgendwie so eine, ja, eher zivilisiertere Gesellschaft sind, aber dann so dermaßen auf so Farben abgehen. Na, also, ja, dass da ein gewisses Interesse dran besteht, ne, klar, kein Problem, aber so überzogen, weiß ich nicht. Können natürlich aber auch, dann würde das aber mit der kleinen Skittles nicht passen, kann natürlich auch sein, dass die einfach nur fremdenfeindlich sind oder irgendwie sowas, ne, also das sind keine Pinguine, ne, also. Aber dann, warum sollte Skittles da jetzt irgendwie anders sein? Also wenn du in so einer Gesellschaft groß geworden bist, dann übernimmst du das, denke ich, auch mal, glaube ich, mit. Weiß ich nicht. Ja. Ansonsten, die ganze Prämisse macht natürlich gar keinen Sinn, ne? Also Onkel Dagobert lässt sich von irgendeinem Fluss ins Meer treiben und dann Richtung Antarktis. Das habe ich nämlich gerade mal nachgeguckt. Es gibt so Meeresströmungskarten. Es gibt keine Strömung, die von Südamerika Richtung Antarktis führt. Es gibt nur welche, die südlich der von Südamerika parallel zur Antarktis laufen. Also er wäre da niemals irgendwo angekommen. Also das, da hat sich auch jemand nicht unbedingt Gedanken gemacht.
Eben sehr lange unterwegs.
Ist, ja, kann natürlich sein. Also wäre er östlich gestartet, keine Chance. Wenn er in der Westseite von Südamerika gestartet ist, ja, vielleicht, wenn er dann irgendwie in den großen Strom, der südlich geht, irgendwie reinkommt, dann könnte das unter Umständen so den nördlichsten Zipfel der Antarktis gestriffen haben. Aber im Normalfall schmiegt sich der Strom an der Stelle halt wirklich um die Südspitze, da bist du Kilometer, zigtausend Kilometer noch von der Antarktis entfernt. Also eigentlich wärst du da niemals angekommen.
Jetzt mach's doch nicht kaputt. Ja, zerrede es doch nicht. Es ist doch nur ein Comic.
Ja. Ja, ansonsten ja eher nichts sagen. Ne? Ja, wir kriegen die Story ein bisschen weiter. Wir haben jetzt eine komplette Karte, wenn man das als Karte bezeichnen kann. Also mit Buntstiften, vermutlich eher Wachsmalstiften, irgendwelche filigranen Karten nachzuzeichnen. Ah, ob das so genau ist, man weiß es nicht. Ja, ich denke mal, ich weiß nicht, gibt es noch schlechtere Folgen? Ich weiß gar nicht, was habt ihr denn von Punkten her gegeben? Damit ich so, ich war ja im Keller.
Ja, war es erfolgreich im Keller?
Ja, war ich. Da kommen Super. Wir gleich zu.
Okay.
Was habt ihr denn an Punkten gegeben?
Ja. Na, Ron hat keine Punkte gegeben. Ich sag 6,5, weil es ist eine Filler-Folge, bleibe ich dabei. Ne? Also so von den 5 Folgen ist sie irgendwie so die, die immer so ein bisschen an mir vorbeigeht. Aber ich finde sie jetzt trotzdem sympathisch.
Sehe ich auch so.
Ja. Okay, Ron hat keine Punkte gegeben. Ja, puh, also 5 wäre so glatter Durchschnitt. Ich hätte fast gesagt, es gibt wenig Folgen, die schlechter sind. Also ich hätte mal wirklich die 5 Punkte selber vergeben.
Was die erste Staffel angeht, da können wir drüber reden. Aber was die zweite Staffel angeht, die zweite Produktionsstaffel, also da gibt es deutlich schlimmere und schlechtere Folgen, ja.
Genau, deshalb ja Mittelmaß.
Ja. Also nicht nur was den Animationsstil angeht, sondern auch die Erzählstruktur. Ne? Ich weiß nicht, ob wir da schon mal drüber gesprochen haben. Wenn Scott gut mit uns meint, werden wir vielleicht irgendwann mal da hinkommen. Ne? Aber ich bin jetzt auch kein Fan von Figuren wie Baba oder Fenton Crackshell. Ne? Das ist nicht mehr mein DuckTales. Also das hat nichts damit zu tun.
Die Krachbummente.
Ja, die Krachbummente. Die passt gut ins Darkwing Duck-Universum. Aber das fand ich immer so, ach nee, das hat mir nicht gefallen.
Ich hätte noch 2 Punkte tatsächlich, wenn wir noch 2 Minuten Zeit haben, zu dieser Folge nämlich. Weil, erstens würde ich sagen, dass man hier von der Erzählstruktur, hattest du ja gerade gesagt, sehr schön sieht, dieses klassische achte auf die Details, davon lebt diese Folge sehr. Dass man am Anfang die Stimmgabel bei den Neffen hat, du siehst, dass Niki mit den Buntstiften malt, diese hässliche kleine Zeichnung von Tick, Trick und Track, und dass Frieda den Schal strickt. Und alle diese drei Elemente nehmen ja im Verlauf der Handlung dann tatsächlich auch noch wichtige Punkte ein. Das ist euch sicherlich auch aufgefallen, aber
natürlich,
bei dieser Folge merkt man das extrem, dass die darauf aufbaut.
Die Stimmgabel ist sogar noch das übertriebenste Mittel, aber ich sag mal so, der Schal, ne, und die Buntstifte, das ist so unscheinbar, so runtergemogelt, aber gut gemacht.
Ja. Wobei das natürlich in dem Kontext dann etwas befremdlich ist. Ne? Also eine Niki, die mit ihren Buntstiften eine Zeichnung der Neffen macht, wo man so gerade eben mit viel Fantasie erkennen könnte, um was es geht. Und dann später soll sie einen Abdruck einer Karte gemacht haben, mit der man dann auch den Weg findet. Naja, naja.
Ja,
ich habe auch dazu eine Theorie, aber...
Vielleicht hat sie Bob Ross im Pinguin-TV gesehen.
Skittles hat dir geholfen.
Vielleicht hat Skittles ja gemalt, eben.
Genau, ja, genau, okay. Die hat dir geholfen. Ja,
okay. Niki hat die Stifte angespitzt und Skittles hat es gemalt.
Das war Teamwork, ja.
Und Punkt 2 hatten wir in der vorherigen Folge angesprochen. Warum bleibt Frieda bei Onkel Dagobert? Und du hattest gesagt, dass man ja bei Frieda wenig an Background hat. Das stimmt ja auch bis zu dem Moment, aber es gibt noch zwei spätere DuckTales-Folgen, in denen Frieda zumindest in meinen Augen deutlich mehr Background bekommt. Nämlich die eine Folge, die Wikinger kommen, wo sie als Opernsängerin Darbietung gibt. Und dann die, ich weiß gar nicht, wie sie auf Deutsch heißt, die Tarzan-Folge, wo sie im Dschungel abschmieren. Und man erfährt, dass Frieda das ehemalige Kindermädchen von dem Prinzen, Grey Drake war. Ja, du lachst, aber
nee,
meine Theorie,
warum?
Ja.
Da würde ich nämlich gerne nochmal einhaken, weil doch Thomas eben meinte irgendwie, ja, die Folge hier im Ewigen Eis, die ist relativ schlecht. Die Tarzan-Folge, die ist schlecht. Also die mag ich überhaupt nicht. Ja. Deswegen lache ich.
Na, ich sagte, wenige, die schlechter sind. Ne? Also ja, im Verlauf der Serie, sie ist ja noch ein paar Staffeln, ne, gibt es durchaus die eine oder andere Folge, aber ne, das ist jetzt kein Glanzstück.
Ja, aber gut, worauf du hinaus willst, ist, dass sie anscheinend öfter irgendwo eine Nanny war und unter anderem auch diesen Tarzan-Verschnitt da gepflegt
genau,
und gehegt
hat. Worauf
hat.
Ich hinaus will, ist, dass sie vielleicht deswegen unbedingt das Kindermädchen bei Onkel Dagobert werden will, weil sie eigentlich, weil sie Niki hat, den Abenteuern so abschwören will, eigentlich ein ruhiges Leben sucht, auch einen ruhigen Job sucht, aber vielleicht im Hinterkopf doch noch irgendwo auch diese gewisse Abenteuerlust mitbringt. Und in den Folgen, wo sie auftritt und auch tatsächlich was zu tun bekommt, merkt man diesen Abenteuergeist irgendwie auch. Und da spielt diese Folge hier, also würde ich sagen, die oberste Rolle sogar.
Ich lese mir gerade die Beschreibung von dieser Folge durch mit dem Tarzan. Also die heißt auf Englisch Jungle Duck, auf Deutsch der Silbervogel, wo ich auch denke, so, hä?
Ah, genau.
Keine Ahnung, ne? Und allein diese Beschreibung, also wenn da kein Disclaimer da bei Disney Plus davor ist, dann weiß ich auch nicht. Dagobert fliegt mit seiner Familie nach Bongo Kongo, in Klammern Republik Kongo, um eine silberne Bussard-Statue zu finden. Frieda erzählt die Geschichte von Prinz Goldente. Frieda wird im Kongo von einer Ente entführt, sie ähnelt Tarzan, und stellt sich als Prinz Goldente heraus. Eingeborene mit Padaungs entführten Dagobert und die anderen. Goldente rettet sie und Dagobert bringt Goldente zurück auf den Thron in seinem Reich, in Klammern England. Ja, ich freue mich, wenn wir irgendwann mal bei der Folge angekommen sind. Ja, ich würde sagen, es ist alles erstmal zu der heutigen Folge im Ewigen Eis gesagt und... Beim nächsten Mal kommt das Grande Finale, nämlich der Abschluss vom Pilotfilm. Wie wird er denn heißen?
Im Tal der goldenen Sonnen.
Genau. Too much of a gold thing.
Ja.
Heißt es im Englischen.
Richtig. Und ihr müsst jetzt bestimmt ganz, ganz lange warten, bis diese Folge bei euch im Podcatcher erscheint. Wir nicht. Wir werden das gleich angehen. Und deswegen an dieser Stelle übergebe ich nochmal an Thomas, weil der war ja im Keller.
Genau, aber ich denke mal, so eine Verlosung, was eignet sich da besser für als das Finale der Pilotfolge? hätte ich mal gesagt, ne? So, nur die Pilotfolge voll machen, die Pilotfilm und dann am Ende. Also ich habe auf jeden Fall, das kann ich schon mal anteasern, ich habe auf jeden Fall 7 von diesen Bänden. Und zwar sind das einmal Uncle Scrooge, The Lost Crown of Genghis Khan. Wir hatten drüber gesprochen, ne? Karl Barks. Ich habe hier Uncle Scrooge, The Mines of King Solomon. Ich habe hier Donald Duck, The Black Pearls of Tabuyama. The Lost Peck Leg Mine. Auf Donald Duck, nochmal Donald Duck, Christmas in Duckburg. Duck Luck, auch ein Donald Duck. Und Donald Duck, Under the Polar Ice. Alles von Karl Barks. 7 Hardcover-Bände, alle aber auf Englisch.
Genau. 5 davon bekomme ich von Thomas und die 2 anderen verlosen wir unter euch.
Gut, dass ich wieder leer ausgehe. Ne? Also.
Ich leide mal meinen. Einen davon. Sehr schön. Nee, super, freue ich mich. Ja. Und ich freue mich für diejenigen, die das gewinnen werden, weil das ist ganz tolle Literatur.
Na gut, dann bleibt am Apparillo beziehungsweise uns gewogen und beim nächsten Mal, wie gesagt, dann eine Runde verlosen. Wir werden uns noch was überlegen, wie wir das machen, ob die ersten Kommentare oder eine Quizfrage und alle Richtigen werden irgendwie, unter allen Richtigen werden es verlost oder die ersten 7. Wir gucken mal.
Also,
jo.
Ich sage tschüss.
Ciao.
Ciao.